Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen an einem endlosen, ja, wirklich prunkvollen Bankett. Von Gott selbst zubereitet. Jede Speise ist exakt, also wirklich exakt, auf Ihre geheimsten Wünsche abgestimmt.
Klingt erstmal nach dem Paradies, ja?
Genau. Aber je mehr Sie essen, desto schaler wird der Geschmack. Bis Sie irgendwann erkennen, der einzige Weg, dieses Festmahl wirklich zu genießen, besteht paradoxerweise darin, aufhören zu essen.
Tja.
Heute tauchen wir in genau dieses absolute Paradoxon des spirituellen Erwachens ein.
Und das ist ein Paradoxon, an dem der menschliche Alltagsverstand zwangsläufig zerbricht. Wir sprechen heute über die Diagnose dessen, was der Mystiker Peter Staden den werdenden Menschen nennt.
Richtig, den Menschen im Übergang sozusagen.
Absolut. Wissen Sie, wenn wir in der physischen Welt ein Problem haben, sagen wir einen Riss im Fundament eines Hauses, dann greifen wir zu Werkzeugen. Wir arbeiten hart, wir reparieren es.
Logisch.
Aber wenn wir in die Tiefe der spirituellen Anatomie eintreten, die Staden in seinen kabbalistischen und alchemistischen Texten beschreibt, dann greift dieser mechanische Bauplan eben überhaupt nicht mehr.
Ja, weil Staden den Menschen nicht als fertiges Wesen sieht. Wir stehen unentwegt einer gewaltigen Polarität gegenüber. Wir suchen das Höchste, also das göttliche Licht, die wahre Liebe, im Hebräischen Ahava.
Genau.
Aber die zentrale Kontroverse, die sich aus Stadens Werk ergibt, ist so fundamental wie herausfordernd. Wie genau erlangen wir dieses Licht?
Das ist der Kern unseres heutigen Diskurses, ja. Das Spannungsfeld zwischen Machen und Geschehen lassen.
Richtig. Erfordert das Erreichen dieser wahren göttlichen Liebe eine aktive, unermüdliche Arbeit zur Transformation unserer Begierden? Oder bedarf es im Gegenteil einer radikalen Aufgabe jeglicher egoistischer Anstrengung, einem völligen Loslassen? Und um unsere Positionen direkt auf den Tisch zu legen, ich werde heute argumentieren, dass dieses Licht nicht von allein zu uns kommt. Es muss durch eine sehr bewusste Überwindung von Widerständen erarbeitet werden.
Okay.
Durch mentale Hygiene und eine aktive Transformation des reinen Empfangens in ein Geben. Wir sind also meiner Lesart nach aufgefordert, Mitgestalter unserer eigenen Erlösung zu sein.
Da sehe ich die Dinge grundlegend anders. Ich vertrete die Auffassung, dass genau diese Vorstellung von strukturierter Arbeit in den allermeisten Fällen die raffinierteste Falle unseres Egos ist.
Die Falle.
Ja, absolut. Wahre Erkenntnis und echte göttliche Liebe entstehen erst durch das völlige Verstummen unseres Willens. Das Licht ist bereits da. Wir müssen aufhören, uns durch vermeintliche spirituelle Anstrengung davor zu stellen.
Also, dann lassen Sie uns diese Kluft direkt an der Basis untersuchen. In der Kabbala, auf die sich Staden ja stark bezieht, gibt es das Konzept des Brotes der Schande, Lacham de Kisufa.
Ein zentraler Begriff.
Lassen Sie mich das kurz für alle greifbar machen. Wenn ein Mensch alles geschenkt bekommt, ohne etwas dafür getan zu haben, wie bei einem großen, unverdienten Erbe, dann empfindet die Seele keine wahre Erfüllung.
Richtig.
Sie empfindet eine tiefe existenzielle Scham, weil sie nur Nehmer ist. Stadens Texte machen hier unmissverständlich klar, dass der Mensch nicht als bloßer Parasit im göttlichen Licht verharren darf. Die Distanz zum Schöpfer, das Leid, die Begrenzung, das ist kein grausamer Akt.
Naja, aber.
Gott verbirgt sich absichtlich, um uns den Raum zu geben, dieses Licht durch eigene Anstrengung zu verdienen. Wir müssen das Licht durch unsere eigene Absicht neu erschaffen.
Ich verstehe die Logik dahinter, aber wir müssen verdammt aufpassen, wie wir das Brot der Schande interpretieren. Die Gefahr ist, dass wir das sofort in unser westliches kapitalistisches Leistungsdenken übersetzen.
Das hat mit Kapitalismus wenig zu tun. Es geht um spirituelle Eigenständigkeit.
Doch strukturell schon. Wir haben ja Tausende damit verbracht, das Licht durch Gelehrsamkeit, durch asketische Mühe und endlose Selbstoptimierung verdienen zu wollen. Wir dachten immer, Gott sei ein strenger Buchhalter, der unsere guten Taten notiert. Aber Staden warnt explizit vor dieser Buchhaltermentalität.
Aber Moment, wenn es keine Leistung ist, was ist es dann? Die Kabbala spricht hier eine absolut klare Sprache über den Widerstand, der nötig ist.
Das Brot der Schande in unserer modernen Zeit ist nicht die fehlende Leistung. Es ist genau dieser Lärm unseres eigenen niederen Egos. Staden nennt es das Ani-Ich.
Okay.
Dieses Ani-Ich bildet sich permanent ein, es müsste seine Existenz durch ununterbrochenes Denken, Tun und Rechtfertigen legitimieren. Die wahre spirituelle Arbeit besteht eben nicht im Tun. Sie besteht im Aushalten der Stille.
Aber
das Ani-Ich ist wie ein Hamster im Rad, der glaubt, er treibt die Welt an. Wenn Sie dem Hamster sagen, arbeite härter, rennt er nur schneller im Kreis.
Also bevor wir das Ani-Ich jetzt einfach als Fehler im System abtun, lassen Sie uns die Natur dieses Widerstands genauer betrachten. Wie deuten wir denn die physische Welt? Der Text nutzt das wunderbare Bild von den Fischen im Ozean.
Ah, ja, das Wasserbild?
Genau. Fische spüren das Wasser nicht. Warum? Weil sie untrennbar damit verbunden sind. Sie haben es sich nicht verdient. Sie kennen schlicht keinen Kontrast. Wenn wir im vollkommenen Licht geboren würden und ohne Begrenzung dort blieben, hätten wir überhaupt keinen freien Willen.
Da stimme ich Ihnen völlig zu. Der Kontrast ist notwendig.
Richtig. Und dieser Kontrast manifestiert sich als Schmerz, als Dissonanz in unserem Leben. Es sind Reibungspunkte. Das ist Licht, das auf ein noch unvorbereitetes Gefäß trifft.
Mhm.
Um eine Analogie zu ziehen, die jetzt vielleicht sehr profan klingt, aber mechanisch extrem gut passt, es ist exakt wie beim Muskelaufbau.
Oh.
Ja, hören Sie mich an. Ohne massiven, teils schmerzhaften Widerstand gibt es kein Wachstum. In der Sprache der Kabbala sprechen wir hier von den Klippoth. Für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, das sind die sogenannten Schalen oder Hüllen, die dunkle, widerständige Matrix der physischen Welt.
Ja, die das göttliche Licht verdecken.
Ganz genau. Ohne den Widerstand dieser Klippoth gäbe es kein Gefäß in uns, das stark genug wäre, um unendliche Liebe zu fassen. Das Entlarven dieser Mechanismen ist keine Faulheit, es erfordert höchste tägliche Wachsamkeit.
Da muss ich sofort massiv einhaken.
Bitte.
Diese Muskelaufbau-Analogie ist faszinierend, ja? Aber sie illustriert exakt unser Problem. Sie ist genau das, was das Ani-Ich hören will. Das niedere Ego liebt den Schweiß. Es hiebt dieses Konzept des spirituellen Bodybuildings.
Ach, kommen Sie.
Doch. Es sagt sich, seht her, wie hart ich an meinen Klippoth arbeite. Seht, wie spirituell ich bin. Aber Staden ist hier unerbittlich in seiner Diagnose. Das Ani-Ich ist an sich eine absolute Abwesenheit von Liebe. Es ist ein metaphysisches schwarzes Loch.
Mm.
Jeder Versuch dieses Egos, sich durch Widerstand zu optimieren, ist im Grunde spiritueller Betrug.
Aber wie soll ein Mensch denn sonst in dieser Welt agieren? Soll er einfach aufhören, ein moralisches Wesen zu sein und gar nichts mehr tun?
Es geht hier nicht um Moral, es geht um die Mechanik der Liebe. Staden schreibt ganz klar, dass ein Bettler, der selbst vollkommen bedürftig ist, kein Spender des Lichts werden kann. Wenn Sie mit dem Ani-Ich arbeiten, stärken Sie nur den Pharao in Ägypten.
Sie meinen, man verlängert die Gefangenschaft?
Exakt. Nehmen wir ein alltägliches Beispiel. Jemand sagt, ich liebe dich, tut ganz viel für seinen Partner, reibt sich auf, aber eigentlich agiert er aus einem Mangel heraus. Er tut all das nur, um Liebe zurückzubekommen. Das ist keine Ahava.
Das ist ein Tauschgeschäft, ja.
Es ist eine Sucht. Die Welt ist wie eine dreidimensionale Echowand. Wenn Sie mit egoistischer Anstrengung, mit diesem Muskelaufbau-Mindset hineinrufen, bekommen Sie nur Anstrengung und Erschöpfung zurück. Die Überwindung liegt im absoluten Stoppen dieses Sogs.
Okay, lassen Sie mich das kurz zusammenfassen, weil das ein wirklich massiver Paradigmenwechsel für unser Verständnis ist. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass jeder Versuch, durch eigene Anstrengung ein besserer oder spirituellerer Mensch zu werden, in Wahrheit nur mein Ego ist, das sich selbst füttert.
Ganz exakt. Es ist das Ego, das sich als Erleuchteter verkleidet.
Gut, das ist für den Verstand natürlich eine extrem bittere Pille. Aber wenn wir jetzt mal akzeptieren, dass dieser egoistische Kampf das Problem ist, wie erklären wir dann den berühmten Wendepunkt in Statens Parabel der Speisetafel?
Ah.
Denn das ist für mich das Herzstück dieser ganzen Debatte.
Ja, die Parabel des Gastes und des Gastgebers. Lassen Sie uns die gerne mal auseinandernehmen.
Gerne. Diese Parabel beschreibt die Mechanik des spirituellen Empfangens wirklich brillant. Wir haben den Gastgeber, der Gott oder das unendliche Licht repräsentiert, und den Gast, also den werdenden Menschen.
Mhm.
Der Gastgeber bereitet ein unglaubliches Festmahl vor. Der Gast setzt sich und beginnt zu essen. Aber je mehr er konsumiert, desto stärker wird dieses Schamgefühl, von dem wir sprachen, das Brot der Schande. Er erkennt, er ist nur ein Nehmer.
Richtig.
Aber er vollzieht einen inneren Intentionswechsel. Er ist nicht mehr, um sich selbst zu befriedigen. Er ist, um dem Gastgeber eine Freude zu bereiten.
Ja.
Er wandelt seine eigene Bedürftigkeit in ein Werkzeug des Gebens um. Und mein Argument ist, das ist kein passives Verstummen. Er formt einen neuen Hunger, einen wirklich aktiven Willen. Das erfordert eine immense, bewusste mentale Hygiene, um das Ego in jedem Bissen zu korrigieren.
Das ist eine sehr verlockende und auch weit verbreitete Lesart. Aber wir müssen da extrem genau hinschauen, was im Text unmittelbar vor diesem Akt der Willenslenkung passiert.
Was meinen Sie?
Der Wendepunkt der Parabel liegt nicht im ersten Bissen der neuen Intention. Er liegt in der radikalen Verweigerung davor. Bevor der Gast diese Transformation vollziehen konnte, musste er die Speisen vollständig ablehnen. Das Schamgefühl war so intensiv, dass der Gast bereit war zu verhungern, anstatt weiter als bloßer Nehmer zu agieren.
Ja, aber er fängt wieder an zu essen. Das ist doch der entscheidende Schritt zur Vereinigung. Er bleibt nicht beim Verhungern stehen.
Ja, aber erst nachdem das System komplett heruntergefahren wurde. Er musste den Mechanismus des Verlangens anhalten. Es geht hier um das Mysterium der Liebe, wie Stahn es nennt.
Mhm.
Wahre Liebe klopft nur an die Tür eines Hauses, aus dem das egoistische Bedürfnis völlig verschwunden ist. Sie können das Ego nicht einfach austricksen, indem sie kauen und sich einreden, ich esse jetzt für dich, Gott.
Es ist kein Austricksen, es ist eine Neuausrichtung.
Wenn dieser Gedanke aus dem rationalen Verstand, also aus dem Ahne-Ich, kommt, ist es nur eine weitere Maske. Der Gast hat nicht intellektuell umgeschaltet. Es erforderte ein völliges Loslassen. Ein Zustand, den Staden oft mit einem irrationalen Prozess beschreibt.
Einen irrationalen Prozess? Wie soll ein Hörer das in der Praxis umsetzen? Wir reden hier doch über erreichbare Bewusstseinszustände.
Staden nennt die Wurzel der Erkenntnis irrational, weil sie den messenden Verstand übersteigt. Er nutzt da den Begriff des Holo-Feeling-Sprungs.
Okay, da müssen wir kurz pausieren. Holo-Feeling-Sprung ist ein gewaltiger Begriff. Wie funktioniert dieser Sprung mechanisch?
Stellen Sie sich eines dieser Magic-Eye-Bilder vor. Wissen Sie, diese 3D-Illusionen aus den 90ern?
Ah ja, wo man so schielen muss?
Genau. Wenn Sie mit aller Kraft darauf starren und sich anstrengen, das versteckte Bild zu sehen, wenn Sie also harte Arbeit leisten, sehen Sie nur ein chaotisches Muster. Ihr Verstand blockiert die Erkenntnis.
Mhm.
Der Holo-Feeling-Sprung passiert genau in dem Moment, in dem Sie die Anstrengung aufgeben. Sie entspannen die Augen und verlieren den horizontalen Fokus. Plötzlich, völlig ohne Ihr aktives Zutun, tritt das dreidimensionale Bild hervor.
Okay, das ist anschaulich.
Es ist ein Sprung des Glaubens ins Nichts, bei dem das berechnende Umkehren komplett hinter sich gelassen wird. Das wahre Selbst, das Anoki-Ich, übernimmt erst, wenn das Ani-Ich kapituliert.
Das ist eine wirklich brillante Analogie mit dem 3D-Bild. Aber schauen Sie mal, auch bei diesem Bild müssen Sie sich bewusst dafür entscheiden, vor dem Bild stehen zu bleiben.
Naja.
Doch, Sie müssen den Winkel anpassen. Sie müssen die Absicht haben, zu sehen. Der Gast in der Parabel verlässt den Raum ja nicht. Er interagiert weiterhin mit dem Gastgeber. Der Text betont doch, dass der Gastgeber diesen einfachen egoistischen Hunger extra erschaffen hat.
Mhm. Damit der Gast von einer Situation der Trennung aus freien Stücken lernt, den Geber zu spüren. Das bringt uns direkt zu den Werkzeugen dieser Transformationen, die wir in Stadens alchemischen Texten finden.
Ha! Die Alchemie der Einheit, ein sehr tiefes Fahrwasser.
Absolut. Staden verknüpft hier Mathematik, Alchemie und Theologie. Er nimmt den hebräischen Begriff Ahava, also Liebe, und Echad, was Einheit bedeutet. Beide haben in der Gematria den Zahlenwert 13. Lassen Sie uns das kurz für alle klären, die Gematria nicht kennen. Das ist diese alte kabbalistische Praxis, bei der jedem hebräischen Buchstaben ein numerischer Wert zugeordnet wird. Richtig? Worte mit dem gleichen Zahlenwert stehen in einer verborgenen, wesensverwandten Verbindung.
Exakt so ist es. Liebe Ahava und Einheit Ishad sind also mathematisch und spirituell dasselbe. Sie ergeben 13. Und in der alchemistischen Tradition steht dieser Wert für das Aqua Regia, das Königswasser.
Mhm.
Das ist die einzige Säure, die das edelste Metall, das Gold, auflösen kann. Es löst die Mauern der Trennung auf. Und jetzt kommt mein entscheidender Punkt. Der Text sagt wörtlich, der Beobachter, du selbst, bist der Alchemist, der diesen Prozess initiiert. Du bist das Feuer. Das ist doch pure intentionale Aktivität.
Das steht dort, ja, das bestreite ich nicht.
Wir müssen in unserem eigenen Geist die Metamorphose vollziehen. Denken Sie an Stadens Interpretation des Hoheliedes, das Shir HaShirim. Da gibt es diese berühmte Passage: Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, Wingerte verderben sie.
Mhm.
Was sind diese Füchse im spirituellen Sinne? Es sind die nagenden Zweifel, die ablenkenden Gedanken unseres Egos an einem ganz gewöhnlichen Dienstagnachmittag, wenn wir gestresst sind. Wenn wir den sprießenden Wingert unseres inneren Zentrums schützen wollen, müssen wir diese Füchse aktiv fangen.
Okay.
Wir müssen unsere Gedanken überwachen. Das erfordert ständige Wachsamkeit, systematische Analyse und eben keine Passivität vor einem 3D-Bild.
Ich stimme der alchemistischen Analogie ja völlig zu. Aber ich interpretiere die Mechanik dieser Alchemie fundamental anders. Die Mimatria-Zahl 13, das Aqua Regia, steht für den Prozess der Kalzinierung. Wissen Sie, wie Kalzinierung funktioniert?
Man verbrennt etwas.
Genau. Man erhitzt eine Substanz nicht, um sie zu formen, man erhitzt sie so lange, bis alle Verunreinigungen zu Asche verbrennen und nur die unzerstörbare Essenz übrig bleibt. Was verbrennt in diesem Feuer der Zahl 13? Das Blei unseres Egos, das illusionäre Ich.
Aber wer schürt das Feuer? Wer hält es am Brennen?
Nicht wir. Das ist der Trugschluss. Wir glauben, wir sind die souveränen Alchemisten an den Reglern. Aber das Feuer verbrennt gerade die Illusion, dass wir die Handelnden sind. Das Aqua Regia löst eben jenes Gold auf, das wir für unser stolzes, selbstherrliches Ich halten.
Mhm.
Und wenn wir bei Ihrem Bild vom Hohelied bleiben, Sie zitieren die Füchse, die man fangen muss. Aber Sie übersehen das zentrale, völlig übergeordnete Prinzip des Hoheliedes, das Staden als fruchtbringende Faulheit bezeichnet.
Fruchtbringende Faulheit, also das klingt für meine Ohren nach spiritueller Apathie. Wie soll das funktionieren?
Es ist das Gegenteil von Apathie. Es ist das höchste Vertrauen. Der Text beschreibt, wie die Seele in das Haus des Weins gebracht wird. In der Trunkenheit dieser göttlichen Liebe darf absolut nichts forciert werden.
Mhm.
Die Seele beschwört die Töchter Jerusalems, weckt die Liebe nicht auf, stört sie nicht auf, bis es ihr selbst gefällt. Liebe ist kein Selektionsakt des Verstandes, der wie ein Türsteher das Gute vom Bösen trennt und Füchse jagt. Wer Füchse jagt, ist immer noch ein Jäger, fest verankert in der Welt des Tuns, fest verankert im Ani-Ich.
Okay, ich verstehe den Punkt.
Staden schreibt, Liebe ist die apodiktische Gewissheit des eigenen Einsseins mit allem. Diese Gewissheit erarbeitet man sich nicht durch ständige Wachsamkeit. Sie offenbart sich genau in dem Moment, in dem die Wächter des Verstandes kapitulieren.
Gut, ich sehe, dass wir hier wirklich an den tiefsten Kern unserer Dissonanz stoßen. Wenn Sie sagen, die Wächter des Verstandes müssen kapitulieren, dann stimme ich Ihnen in einem Punkt völlig zu.
Nämlich?
Das niedere Ego, das Ani-Ich, in seiner konsumierenden Form, kann nicht das Werkzeug der Erlösung sein. Mit den Werkzeugen der Illusion kann man die Illusion nicht abbauen. Aber der Mensch, dieser werdende Mensch, ist kein leeres, passives Gefäß.
Mhm.
Er lebt, wie Staden es so drastisch ausdrückt, mit dem Zeichen des Tiers auf der Stirn in der äußeren Vielheit. Die große Frage bleibt, wie kommt er konkret vom Ani-Ich zum Anokyo-Ich, also dem wahren göttlichen Ich?
Er kommt dorthin, indem er aufhört, dorthin gehen zu wollen.
Und da reibe ich mich massiv an Ihrer Perspektive. Meine Sichtweise bleibt, dass unsere physische Existenz in dieser Welt, das Ertragen der Trennung, all der Schmerz, der Stress, die Dissonanz, die wir täglich fühlen, genau den notwendigen Widerstand bilden.
Aber wir sollen diesen Widerstand doch nicht kultivieren.
Wir sind in der Matrix, im Olam Hasa, der Illusionswelt. Und wir sind gezwungen, das System der Matrix im eigenen Geist zu entlarven. Durch bewusstes Studium, durch die aktive Weigerung, mechanisch auf Reize zu reagieren, formen wir das Gefäß.
Mhm.
Der Intentionswechsel des Gastes an der Speisetafel ist für mich der klare Beweis, dass das göttliche Licht erst zu unserem eigenen, unveräußerlichen Gold wird, wenn wir uns aktiv dazu entschließen, der Gnade mit einer bewussten Handlung des Gebens zu begegnen. Wir machen aus dem Fall einen Aufstieg.
Und ich halte vehement dagegen, dass genau diese strukturierte Arbeit, so edel und heldenhaft sie auch klingt, letztlich komplett losgelassen werden muss. Ja, der Widerstand der physischen Welt existiert.
Eben.
Aber nicht, damit wir ihn wie ein Problemmanagement-Projekt durch intellektuelle Anstrengung besiegen. Er existiert, damit das Ego irgendwann unter seinem eigenen Gewicht, unter seiner eigenen Erschöpfung zusammenbricht.
Ein Zusammenbruch als Lösung?
Ja. Das wahre, göttliche Anoki-Ich tritt erst aus der Asche der Kalzinierung hervor, in der vollkommenen Stille. Wenn wir versuchen, diesen Übergang durch mentale Hygiene und Kontrolle zu erzwingen, bleiben wir bei dem Beispiel vom Anfang. Wir versuchen, den spirituellen Bauplan mit irdischem Mörtel zu reparieren. Wir polieren das Blei, anstatt es verbrennen zu lassen.
Wir nähern uns dem Ende unserer Zeit für heute, aber lassen Sie uns das für unsere Zuhörer sauber zusammenfassen. Wo wir zweifellos einen sehr starken Konvergenzpunkt erreicht haben, ist die Diagnose des Problems.
Absolut.
Wir sind uns einig, dass das oberflächliche, konsumierende Verhalten, also die Haltung des Bettlers, das ständige, unbewusste Saugen nach Bestätigung, Sicherheit und Liebe durch das Anni-Ich eine fundamentale Sackgasse ist.
Richtig. Wer versucht, von den leeren Schalen der Welt, den Klipoth, Licht zu saugen, das sie gar nicht haben, wird unweigerlich leiden. Der reine Konsum des Lichts führt niemals zur wahren Ahava.
Genau. Die fortbestehende, elektrisierende Uneinigkeit zwischen uns liegt in der Methode des Erwachens. Ist der Weg aus der Dunkelheit heraus ein Akt der systematischen, wachen mentalen Hygiene und einer, ja, heroischen Willenslenkung, durch die wir unsere eigenen Dämonen zähmen?
Mhm.
Oder ist es ein Akt des radikalen Nicht-Eingreifens, des Aushaltens der Stille, in der das wahre Selbst von allein aus der Asche des Egos hervortritt?
Und genau das ist die Spannung, die Stadens kabbalistische Texte so unendlich tief und zeitlos macht. Diese Schriften bergen keine einfachen Formeln, sondern tiefe Geheimnisse über das Wesen unseres Bewusstseins.
Wohl wahr.
Die Metamorphose vom Ani-Ich zum Anoki-Ich ist kein Rezeptbuch. Sie ist ein hochindividueller Prozess. Und es liegt an jedem Leser, an jedem Suchenden, selbst in die eigene innere Stille zu lauschen und herauszufinden, wo man im eigenen Leben steht.
Ein wirklich wunderbarer Gedanke zum Abschluss. Wir überlassen es Ihnen, sich selbst die Natur Ihrer eigenen spirituellen Diagnose zu ergründen.
Mhm.
Wenn Sie das nächste Mal auf den Bauplan Ihres Lebens schauen und einen Riss im Fundament entdecken, stellen Sie sich die Frage: Müssen Sie diesen Riss jetzt mit aller Kraft, Wachsamkeit und Intention flicken?
Oder